Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und schönen guten Abend zu den Mediennews für den 7.2. hier auf Radio Korax und all den anderen freien Radios. Blicken wir mal wieder ins Netz vor allem, denn da bewegt sich einiges. Leider von rechter Seite. Es gibt eine rechte Mobilisierung im Netz und Gruppierungen organisieren sich da mittlerweile außerhalb von Facebook auf Portalen, die es jetzt hier genauer zu untersuchen gilt in den Mediennews. Wir blicken aber auch auf ein eher positiv zu erwähnendes Projekt, das ab Oktober dann online verfügbar ist und sich der Kunst von Sinti und Roma widmen möchte. Und so nennt sich das Projekt Roma Archiv, ein internationales Projekt, das Künste und Kulturen von Sinti und Roma ins Internet bringen möchte. Ein Projekt, das über die Kulturstiftung des Bundes mit angestoßen wird und ab Oktober dann endlich online gehen will. Aber vorher gibt es natürlich schon einiges zu berichten darüber, woher diese Idee für das Projekt kommt. Und die ist nicht erst in diesem oder letztem Jahr entstanden, sondern etwas älter.
2012 wurde das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin eröffnet. Als die beiden Kulturschaffenden Isabel Rabe und Franziska Sauerbrei die Organisation des kulturellen Programms unterstützten, fiel ihnen auf, wie vielfältig die Kulturen und Künste der Sinti und Roma sind. Beziehungsweise ihnen fiel auf, wie wenig sie doch eigentlich selbst darüber Bescheid wissen. Das war Anlass, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Da haben sie dann festgestellt, dass sie selber unheimlich wenig wissen über die Kulturen der Sinti und Roma und dass es dort aber ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Und sind mit diesem Anliegen an die Kulturstiftung des Bundes herangetreten. Und die hat dann eine Recherche ermöglicht, sodass sie mit Kulturschaffenden, Wissenschaftlern, Aktivistinnen in Europa sprechen konnten, die aus der Community der Sinti und Roma stammen. Und da wurde immer eine Sache gesagt, nämlich wir brauchen einen Ort, an dem unsere Kulturen sichtbar werden.
So entstand aus dem Interesse an den Kulturen der Sinti und Roma die Idee zu einer Plattform bzw. einem Archiv. Und zwar das Rome Archive. Wir sprachen mit dem Pressesprecher Denat von Harling über das Projekt.
Rome Archive wird ein digitales Archiv für die Künste und Kulturen der Sinti und Roma. Es wird ab Oktober 2018 im Internet zugänglich sein als große Webseite. Man wird sich informieren können über 10 verschiedene Archivbereiche. Das sind künstlerische Archivbereiche, aber auch politische und wissenschaftliche.
Denat von Harling ist nicht Teil der Sinti und Roma. Auch die Projektleiterinnen sind dies nicht. Doch beim Aufbau des Projekts wird darauf geachtet, dass in der Mehrheit die Interessen der Sinti und Roma vertreten werden.
Bei Rom Archives ist tatsächlich die Romani Leadership, also dass die Inhalte tatsächlich aus der Community selbst heraus generiert werden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere Archivbereiche werden von 14 Kuratorinnen aus 9 Ländern kuratiert. Die kommen fast alle aus der Minderheit. Es gibt einen Beirat, nochmal 14 Personen, Kulturschaffende, Aktivisten, Politiker, die das Ganze begleiten inhaltlich und auch die Kuratoren beraten und die Inhalte des Projektes festlegen. Auch die sind in einer Mehrheit aus der Minderheit. Das heißt, bei Rome Archive werden die Inhalte tatsächlich von Roma und von Sinti direkt bestimmt.
Eins der Ziele des Projekts ist es auch so zu zeigen, wie vielfältig die Kultur der Sinti und Roma ist, aber eben auch, wie einflussreich auf andere europäische Kulturen.
Diese Kulturen sind seit Jahrhunderten mit der Kultur der Mehrheitsgesellschaften in Europa verwurzelt. Ein Beispiel könnte Flamenco sein, was von allen immer als ein urspanisches kulturelles Erbe angesehen wird, was allerdings eben ganz stark von den Gitanos, von den spanischen Roma geprägt und weiterentwickelt wurde. Also diese Linien in der Kulturproduktion aufzuzeigen, das möchte Rome Archive machen. Und die beteiligten Künstler und auch die Kuratoren selber stammen daher aus ganz Europa.
Natürlich ist auch ein Aspekt, wenn man sich mit den Kulturen von Sinti und Roma auseinandersetzt, dass in den meisten Gesellschaften Sinti und Roma immer noch einer großen Stigmatisierung entgegenstehen.
Die Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, die zum großen Teil in der Öffentlichkeit stehen, sprechen sich in ihrer alltäglichen Arbeit ganz dezidiert natürlich immer wieder gegen Antiziganismus aus. sehen sich persönlich zum Teil davon betroffen. Roma und Sinti werden ständig mit Klischees und Zuschreibungen konfrontiert, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommen und ihnen selber überhaupt nichts zu tun haben. Es sind zum Teil wirklich Jahrhunderte alte antiziganistische Bilder. Die Kulturarbeit ist ein ganz wichtiges Mittel, um gegen diese Stereotypen Bilder anzugehen.
Durch diese Vielfältigkeit der Kulturen ist natürlich eine der großen Herausforderungen die Auswahl der einbezogenen Kunst.
Wir haben spanische Ritanos, osteuropäische Roma, deutsche Sinti, Romani Traveler aus Großbritannien. In dem Projekt ist eine Vielzahl von kulturellen Identitäten, Interessen, nationalen Eigenheiten, die dann an den Tisch kommen und ein gemeinsames Ziel sich überlegen, wie kann Selbstrepräsentation gelingen. Aber die Frage ist natürlich, wer repräsentiert hier überhaupt wen, wenn so viele unterschiedliche Positionen an einem Tisch sind. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist ein großes Plus an dem Projekt, denn in diesem Pionierprojekt kommen eben die unterschiedlichsten Stimmen zu Wort.
Das Archiv geht zwar erst im Oktober online, doch bereits jetzt gibt es einen Blog, der den aktuellen Stand des Projekts dokumentiert. Auf diesem Blog kann man zum Beispiel einige Interviews mit einigen der vielen Beteiligten an Rome Archive ansehen. Eins dieser Interviews ist mit der amerikanischen Professorin Ethel Brooks. In dem Interview spricht sie über die Bedeutung für Sinti und Roma, ihre Kunst mit ihrer Herkunft in Verbindung bringen zu können und sich ihre Kultur selbst anzueignen.
If you think about every aspect of kind of creative culture, of artistic practice, Roma have actually been protagonists in that, right? In music and in dance, but also in visual art, in creating material culture. And so often, you don't have the possibility of a Romani signature on that artistic practice. In some ways, I know, I understand that the signature on a piece of art, in whatever it means, can be a very bourgeois construct. But for a community and for artistic people who have carried out artistic practice over the course of centuries, who have been denied the signature, the Roma art label could become a really important way of reclaiming our practice, reclaiming our artistry, reclaiming our culture.
Darum geht es eben auch beim Rome Archive. Es geht darum, Sinti und Roma die Deutungshoheit über ihre eigene Kultur bzw. Kulturen zurückzugeben und diese Kulturen, die oft missbraucht wurden und mit vielen antiziganistischen Stereotypen behaftet sind, in ihrer Vielfalt und auch Schönheit zu zeigen. Wie das in der praktischen Umsetzung aussieht, das könnt ihr ab Oktober mitbekommen. Und den Blog, den es derzeit schon gibt, den findet ihr unter Rome Archive, also romarchive.eu.
Hier in den Mediennews blicken wir nun auf rechte Mobilisierung im Netz. Bislang organisierten sich rechte Gruppierungen, vor allem in Facebook, aber mittlerweile wurden da andere Portale auch ausgemacht. Näheres dazu hat Johnny uns mitgebracht.
Rechtspopulismus im Netz ist nichts Neues. Organisierter Rechtspopulismus im Netz schon. Gerade auf den Social-Media-Seiten findet man immer wieder rassistische oder einfach menschenverachtende Posts, Bilder oder Tweets. Was früher in privaten Internetforen geblieben ist, wird heute durch Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter an die Öffentlichkeit gebracht. Und meistens bleiben solche rechten Posts in den eigenen Bubbles, also den eigenen Filterblasen. Manchmal befinden sich solche rechten Posts durch Umwege oder auch Zufall auf das Dashboard von ganz andersgesinnten Menschen. Neu ist, dass sich rechte Bewegungen im Netz gezielt organisieren, um bestimmte Inhalte zu pushen, also durch Likes und Rewalks zu verbreiten. Weil gegen diese rechte Bewegung auf Facebook gerade nach dem Einführen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes recht effektiv vorgegangen wird, suchen diese sich jetzt andere Orte, um sich zu organisieren. Zum Beispiel Discord-Server. Discord ist eine App, die Chatrooms ähnlich wie WhatsApp oder Skype anbietet, sich aber ähnlich wie ein Forum organisieren lässt. Eigentlich ist Discord an Gamer, also Leute, die Videospiele spielen, gerichtet. Aber es machen sich auch Freunde, Vereine oder eben rechte Gruppierungen die App zunutze. Eine bestimmte rechte Gruppierung, die im Netz schon für recht viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, teilt die Mitglieder in alter Forum-Manier in verschiedene Ränge ein. Dort muss man sich erst aktiv beweisen, um ein Rekrut zu werden. Nach einer Art Bewerbungsgespräch, wo man unter anderem seine charakterliche Eignung beweisen muss, wird man dann zum sogenannten Gefreiten. Die Moderatoren heißen Generäle und Offiziere und die Serveradministratoren werden Oberbefehlshaber oder Paladine genannt. Anna von Netzpolitik.org hat sich genauer mit dem Server beschäftigt.
Man hat dann, sobald man diesen Rekrutenstatus zum Beispiel erreicht hat, Zugriff auf bestimmte Bereiche dieses Servers. Und da gehört unter anderem das Chefappell dazu, wo dann der Oberbefehlshaber mehr oder weniger Befehle an die anderen Menschen in diesem Server reinkippt, wo dann gesagt wird, okay, jetzt bitte alle dieses Video teilen oder jetzt alle diesen Tweet retweeten, damit das sich verbreitet. Und dann hat man noch andere Bereiche auf diesem Server, zum Beispiel eine Meme-Werkstatt, das heißt ein Bereich, wo so Bildchen reingestellt werden, die dann nach Bedarf geteilt werden können. Stellen wir uns zum Beispiel vor, jetzt wird der Koalitionsvertrag fertig verhandelt und dann sind da schon Memes vorbereitet, um zum Beispiel die SPD zu diskreditieren oder um quasi Angela Merkel bloßzustellen. Da sind dann einfach Sachen schon vorbereitet und die können dann einfach und schnell weiterverbreitet werden, weil quasi alles schon da ist und weil die Menschen diese Nachrichten oder diese Aufträge zentral empfangen.
Also eine rechte Gruppierung, die nicht nur rechte Tweets, Videos oder Posts pusht, sondern auch noch rechte Memes postet. Und dazu militärisch angehauchte Namen für ihre Mitgliederränge benutzt. Das klingt eigentlich nicht sonderlich bedrohlich. Memes sind mittlerweile fester Teil der Internetkultur und so gut wie jedes Internetforum ist hierarchisch aufgebaut. Auch die Namen für die Ränge kann man eigentlich als Satire abtun. Tatsächlich bezeichnet sich dieser Server sogar selbst als Satire. Wo liegt dann also das Problem? Nun, dafür, dass sich diese Gruppe selbst als Satire bezeichnet, nimmt sie sich selbst eben sehr ernst. Und sie handelt nicht satirisch. Beziehungsweise wenn sie Satire ist, dann Satire von was genau? Denn was diese Gruppierung verbreitet, ist einfach nur rechte Propaganda. Vollkommen unsatirisch. Und da geht der Witz verloren.
Ich glaube, die einflussreichste Aktion, die man so mitbekommen hat, weil BuzzFeed zum Beispiel darüber recherchiert hatte, war dieser Hashtag Verräterduell. Das hatte man im Wahlkampf, als dieses TV-Duell war, das erste, haben sich da Menschen organisiert, um während des TV-Duells unter diesem Hashtag Verräterduell massenweise Sachen zu posten und massenweise Sachen zu pushen auf den sozialen Netzwerken und das war ziemlich erfolgreich. Das heißt, jemand hat was getwittert und das hatte dann innerhalb kürzester Zeit wirklich so 200 Retweets und da haben sich auch innerhalb von 24 Stunden, wie BuzzFeed rausgefunden hat, irgendwie 1500 Menschen auf dieser Plattform registriert. Das heißt, es wurde dann auch angekündigt mit, wir werden heute den Meme-Krieg gegen die Köterrasse im Bundestag eröffnen und das war auf jeden Fall eine, sag ich mal, aus Social-Media-Sicht eine relativ erfolgreiche Aktion.
Unter dem Schein verbirgt sich also eine rechte Gruppe, die nebenbei auch noch offen zur Wahl der AfD aufruft. Und die Rechte wegen im Netz allgemein kann sowieso kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz zerschlagen. Diese Rechten im Netz machen allerdings keine Schlagzeilen mit angezündeten Geflüchtetenunterkünften, sondern mit rechter Internetpropaganda. Aber solche geplanten Massenmanipulationen machen mir genauso viel Angst. Und wenn man als Reaktion auf diese Angst diese rechten Gruppen unterschätzt und sich über sie lustig macht, dann hilft das auch nicht. Denn diese Menschen sind nicht dumm. Memes und Social Media zu nutzen, um Leute für sich zu gewinnen, wirkt beim ersten Hören amüsant. Aber die Idee an sich ist ziemlich genial. Damit erreicht man die jugendliche Zielgruppe, denn auch diese Bewegung hat etwas gegen diese konservativen Alten, die passive Regierung machen. Und genauso ist die Gruppierung auf dem Discord-Server auch auf junge Menschen zentriert. Weil sich lustige Dinge auf Twitter und Co. besser verbreiten als Ernstes. Weil ein Meme-Krieg mehr Spaß macht, als bei nassem Regen auf einer Demo auf der Straße zu stehen. Sogar der Discord-Server dieser Gruppierung selbst ist nicht nur aus Ordnungsgründen so hierarchisch aufgebaut. Das ist kalkuliert. Der Admin des Servers sagte selbst in einem YouTube-Interview:
Man muss es wirklich erleben, man muss es spüren, man muss es mitmachen, ja. Und das haben wir eben dort gelernt, wenn die Menschen ins Gespräch kommen, wenn sie gemeinsam an Projekten arbeiten, dann entsteht ein ganz neuer Geist und eine ganz neue Herangehensweise, die eben viel mehr Energien freisetzt, als wenn jeder einzeln irgendwo auf Facebook in irgendwelche Kommentare irgendwas vor sich hin pfuscht, ja. Also die Gemeinschaft ist der Schlüssel zum Erfolg.
Es geht um Gemeinschaft, um Dazugehören. Und solche Worte lassen mir einen Schauer über den Rücken laufen, weil es so einfach und so verlockend klingt, weil es Teil der Propaganda ist. Aber wie geht man jetzt damit um? Kämpft man gegen diese rechte Bewegung im Meme-Krieg mit den eigenen Memes? Oder bekämpft man diese sogenannte patriotische Bewegung mit der Antifa, indem man rechte Hashtags mit linken Posts füllt, so wie es die Rechten bei den linken Hashtags machen? Macht man Radiobeiträge über diese Gruppe, nur um Leute zu informieren und sie zu warnen? Eigentlich nicht. Eigentlich ist die beste Methode gegen rechte Social-Media-Aktivitäten, sie zu ignorieren. Denn je mehr man sie teilt, desto mehr kommen sie aus der Filterblase heraus. Und eigentlich sollten sie in der Filterblase bleiben. Sich öffentlich über einen Social-Media-rechten Post oder allgemeinen Propagandapost aufzuregen, ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann. Denn wenn man einen menschenfeindlichen Post sieht, dann kann man ihn bestenfalls der Webseite melden und den Account blockieren. Solche Discord-Server kann man leider ebenso wenig überwachen wie eine WhatsApp-Gruppe und damit auch die Organisation nicht unterbinden. Aber man kann zumindest etwas gegen die Post tun. Und wenn man eine Zeitung oder ein anderes öffentliches Medium wie ein Radiosender ist, dann sollte man am besten gar nicht erst im Detail über solche Gruppen berichten. Ups. Naja, falls ihr es bemerkt habt, habe ich die rechte Gruppierung selbst kein einziges Mal beim Namen genannt, genauso wenig wie deren Gründer, weil ich dieser rechten Gruppierung eigentlich keine Publicity geben will. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Lösung ist. Man kann schließlich auch die AfD nicht einfach so mit die rechten Parteien ersetzen. Sowas wirkt zu ungenau, zu wischiwaschi. Es machen sich schließlich auf Twitter und auch sonst überall gerade klare Aussagen mit genauem Fokus gut. Meine klare Aussage ist also keine Publicity für diese Gruppen, sondern dass sich jeder von uns gegen Rechtspopulismus zur Wehr setzen muss. Und auf Social Media geht das nicht durch lautes Aufschreien und sich aufregen, sondern am besten durch stilles Melden und Blockieren.
Überlegungen von Jonathan Brettschneider hier in die Mediennews zur Frage, wie umgehen mit rechter Mobilisierung im Netz. In diesen Tagen kann man auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nachlesen, wie mies die Arbeitsbedingungen im Pflegesektor sind. Unter dem Hashtag Twittern wie Rüttel finden sich dabei unter anderem Tweets wie:
Möchtest du nach 2 Tagen Einarbeiten bereits die volle Verantwortung für 15 teils schwerkranke Patienten übernehmen? Dann komm in die Pflege.
Das hat eine Pflegekraft vor ein paar Tagen auf Twitter veröffentlicht. Ähnlich wie dieser klingen viele Twitter-Posts unter dem Hashtag Twittern wie Rüttel. Unter diesem Hashtag antworten vor allem Angestellte im Pflegebereich auf einen Tweet von Erwin Rüttel, also dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Vor ein paar Tagen verkündete der CDU-Politiker Rüttel nämlich über den Kurznachrichtendienst Twitter seinen Lösungsansatz für den Personalnotstand in der Pflegebranche. Das Personal solle gut über Pflegeberufe sprechen. Dann werden diese auch wieder attraktiver für mögliche Nachwuchskräfte und jene, die den Job aufgegeben haben. So meinte er es, beziehungsweise konkret schrieb Rüttel über Twitter:
Deal. Politik handelt konsequent und Hashtag Pflegende fangen an, gut über die Hashtag Pflege zu reden. Dann kommen viele wieder in die Pflege zurück und es beginnen Hashtag gute Zeiten für gute Pflege.
Was Pflegekräfte von diesem Deal halten, das antworten sie nun über Twitter, auch direkt an Rüttel adressiert.
Sehr geehrter Herr Erwin Rüttel, das Schlimme ist, dass Sie selbst wissen, dass es zu spät ist für jedwede Maßnahme. Es gibt keine Pflegekräfte, die das System retten können. Selbst osteuropäische Pflegekräfte machen einen großen Bogen um das deutsche Pflegesystem.
Diese und viele andere Tweets zeigen, wie viel Empörung bei dem Pflegepersonal da ist in Bezug auf die Aussage von Rüttel. Denn in etlichen Einrichtungen in Deutschland herrscht Personalmangel. Eine Studie des Statistischen Bundesamtes für Wirtschaft und Statistik prognostiziert etwa, dass in den kommenden 7 Jahren bis zu über 200.000 ausgebildete Pflegekräfte fehlen könnten. Das Resultat, das zeigt sich schon jetzt in überlasteten Pflegekräften, die unter prekären Bedingungen arbeiten müssen und das schon seit Jahren, sowie in leidenden Patienten, deren Versorgung teilweise nicht mehr gesichert ist. Und um mal weiter mit Statistiken und Analysen zu argumentieren, laut einer Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung müssen immer mehr Pflegekräfte aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus ihrem Beruf ausscheiden. Die Gründe dafür sind vor allem psychische und psychosomatische Krankheiten. Die resultieren aus der erhöhten psychischen Belastung, zum Beispiel durch Schichtarbeit, durch häufige Überstunden und Einspringen an freien Tagen. Auf Twitter lassen sich diese prekären Arbeitsbedingungen nun an den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen nachlesen. So schreibt eine Nutzerin zum Beispiel: tollen Nachtdienst gehabt, 36 Patienten für mich ganz allein. Sowie eine andere Nutzerin und Pflegerin schreibt:
Schlafstörungen, ein Träumchen. Du kannst viel mehr leisten, wenn du erst 36 Stunden wach warst. Was der Chef sagte? Besorgter Citalopram. Nehmen hier alle. So ein toller Beruf, voller Empathie. Man muss es mit dem Herzen machen.
Die erschreckenden Twitter-Beispiele sollen zeigen, dass es angesichts des Personalmangels in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen derzeit wenig Lobenswertes über den Beruf von Pflegekräften gibt. Auch der Deutsche Pflegeverband reagierte da kritisch auf Rüttels Tweet. Der Verband bezeichnete den Tweet als Beleg für politische Inkompetenz. Inzwischen hat der CDU-Politiker Rüttel auf die zahlreichen Tweets gegen ihn reagiert, wiederum mit einem Twitter-Tweet. Er fühlt sich missverstanden, schreibt er darin und bittet um Nachsicht. Sein Tweet solle doch keine Anschuldigung gegenüber den Pflegekräften sein, er habe da großen Respekt vor der Arbeit dieser Menschen. Sein Tweet macht nun die schon von ihm getätigte Aussage nicht ungeschehen und zeigt nach wie vor, wie wenig die Regierenden und vielmehr die Regierung von dem Pflegenotstand und den prekären Arbeitsbedingungen in der Pflege versteht. Die vorgeschlagenen Mittel zur Entlastung, 8000 neue Stellen, sind ja nur ein kleiner Tropfen auf einem großen heißen Stein. Hinter der Hashtag-Kampagne steht die Forderung, nicht die Angestellten für den Fachkräftemangel verantwortlich zu machen, sondern Berufe im Pflegesektor durch politische Maßnahmen für Nachwuchskräfte attraktiver zu machen. Der Hashtag Twitter wie Rüttel zeigt auch, dass Twitter als Meinungsportal mittlerweile ein einflussreiches Medium ist, über das sich beispielsweise Pflegekräfte direkt mit den verantwortlichen Politikern, Politikerinnen und Verbandsleuten austauschen können, gegenseitig aufeinander reagieren können, Kritik äußern können und das Ganze öffentlich, damit entsprechender Druck entsteht. Und genau mit diesem Blick auf das, was das Potenzial mittlerweile auch von Twitter ist, möchten wir hier die Mediennachrichten abschließen. Das waren die Mediennews für den 7.2. Macht's gut. Nachzuhören natürlich wie immer auf freie-radios.net und radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.